Wettbewerb in Frage. Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies. Folge 9. Wohnen zwischen Versorgung und Verwertung. Ein Stadtspaziergang durch die Donaustadt und 100 Jahre Wohnbaugeschichte.
Wir möchten zeigen, dass wie gewohnt und wie gebaut wird, ein Ergebnis von umkämpften Aushandlungsprozessen ist. Die Veränderungen von stadtplanerischen Politiken und Aushandlungen von politischen Kämpfen wirkt sich dabei direkt auf die Stadtgestaltung aus. Wohnen befindet sich dabei im Spannungsfeld zwischen Versorgung und Verwertung.
Dieses Spannungsfeld von Wohnen zwischen Versorgung und Verwertung wird im Stadtteil Kaisermühlen im 22. Wiener Gemeindebezirk der Donaustadt augenscheinlich. Susanna Acevedo vom Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Wien und Sarah Kumnick vom Institut für Soziologie und empirische Sozialforschung an der Wirtschaftsuniversität Wien haben sich den Stadtteil genauer angeschaut. Als Mitarbeiterinnen des Forschungsprojekts SPACE laden Sie zu einem Stadtspaziergang durch rund 100 Jahre Wohnbau auf engstem Raum ein. Dieser findet im Rahmen der Abschlusskonferenz des Projekts SPACE zu transdisziplinären Perspektiven auf Wettbewerbsgesellschaften statt. Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, 28. und Donnerstag, 29. September in der Aula am Campus der Universität Wien vorbeizukommen. Nähere Informationen zum Programm, Panels und Diskussionen gibt es auf der Website spatial-competition.com. Vorab begleitet Lisa Buchner, Susanna Acevedo und Sarah Kumnick auf den Weg durch Kaisermühlen und die Donaustädter Wohnbaugeschichte. Station 1. Bretteldorf am Kaiserwasser.
Genau, wir stehen jetzt hier am Kaiserwasser, einem Seitenarm der Alten Donau. Das Kaiserwasser bildet den nördlichen Rand des Stadtteils Kaisermühlen. Kaisermühlen ist relativ spät in die Stadt Wien und damit auch in das Planungsgeschehen Wiens integriert worden. Innerhalb des letzten Jahrhunderts hat sich in diesem Stadtviertel also sehr vieles getan.
Mit Lobau, Donau und den Armen der Alten Donau wie dem Kaiserwasser gibt es im 22. Bezirk einen vergleichsweise hohen Anteil an Natur-, Grün- und Erholungsräumen, aber auch an Gärtnereien und landwirtschaftlichen Flächen. Zugleich ist der Bezirk einer der am schnellsten wachsenden Bezirke Wiens. Heute leben in der Donaustadt bereits über 200.000 Menschen. In den letzten 10 Jahren ist die Donaustadt um rund 40.000 Einwohnerinnen gewachsen. Der 22. Bezirk beherbergt dabei die größten Stadtentwicklungsgebiete mit der Seestadt Aspern und viele weitere Stadtentwicklungsprojekte entlang der U2, aber auch die höchsten Gebäude Wiens. Diese stehen bei Kaisermühlen im Westen der Donaustadt. Bis 1850 war Kaisermühlen eine eigenständige Gemeinde. Heute finden sich hier 100 Jahre Wohnbaugeschichte auf engstem Raum. Eine der Voraussetzungen, die diese Entwicklungen überhaupt erst möglich gemacht hat, ist die Regulierung der Donau. Susanna Acevedo.
Der Name Kaisermühlen kommt noch aus der Zeit vor der ersten Donauregulierung, als die Donau noch kein regulierter Fluss, sondern eine Auenlandschaft war. Die vielen Schiffmühlen haben dem Stadtteil dann seinen Namen gegeben. Aufgrund der unkontrollierten Überschwemmungen wurde die Donau dann 1870 bis 1875 zum ersten Mal reguliert. Dies raubte der Ansiedlung damals ihre wirtschaftliche Basis, da die Schiffsmühlen nicht mehr betrieben werden konnten. Seither fließt dieser Teil der Donau nicht mehr und ist zur abgetrennten Alten Donau geworden.
Die zweite Regulierung 100 Jahre später, zwischen 1970 und 1988, ließ die neue Donau und die Donauinsel entstehen.
Und heute, wenn man hier am Kaiserwasser steht, sieht man zwei ganz verschiedene Gesichter von Wien. Auf der einen Seite die Skyline Wiens und auf der anderen Seite der Gemeindebau Goethehof aus der Zeit des Roten Wiens. Die Skyline besteht aus den mittlerweile schon sehr klein ausschauenden Gebäuden der UNO City, die 1967 errichtet wurden und den vierten Sitz der Vereinten Nationen neben Genf, New York und Nairobi bilden. Die viel höheren Gebäude daneben gehören zur Donau City.
Hier sticht der DC Tower mit 250 Metern in die Höhe. Baubeginn der Donau City war 1993, wobei die letzten Gebäude, der DC Tower 2 und die Danube Flats, heute erst in Bau sind. Und dort, wo die UNO City heute steht, standen bis in die 60er Jahre noch Teile des sogenannten Bretteldorfs, so Susanna Acevedo.
Das Bretteldorf war eine von vielen Siedlungen, die im frühen 20. Jahrhundert aus Lebensmittelknappheit und aus Wohnungsnot rund um Wien auf Pachtflächen errichtet wurden. Die verarmte Bevölkerung hat nach dem Zerfall der Monarchie Pachtflächen in Beschlag genommen und zur Selbstversorgung kleingärtnerisch bewirtschaftet und nach auch illegal zu Wohnzwecken genutzt. Die Entstehung des Bretteldorfs hier in Kaisermühlen begann 1895. Damals wurde eine große Mülldeponie angelegt, neben die sich Menschen ansiedelten, um von den wiederverwertbaren Abfällen zu leben.
Eigentümer des Areals war das Stiftkloster Neuburg, das daraufhin große Teile des Areals für die Anlage von Schrebergärten verpachtete.
Die Parzellen wurden dann als Gemüsegärten landwirtschaftlich genutzt. Im Ersten Weltkrieg wuchs die Bevölkerung in Bretteldorf stark an. Teilweise sorgte die Siedlung sogar die Wiener Bevölkerung mit überschüssigen landwirtschaftlichen Produkten. Mit der Zeit begannen die sogenannten SiedlerInnen Häuser zu bauen, obwohl das laut ihren Verträgen eben nicht erlaubt war.
Die ersten Behausungen aus Restmaterial und Brettern entsprachen dem Namen Bretteldorf. Doch entwickelten sich diese improvisierten Hütten rasch zu robusten und dauerhaften Siedlungsstrukturen.
Das schlechte Image aber blieb als Elendsquartier, als wilde Siedlung oder Slum von Kaisermühlen bezeichnet. Das war nicht unstrategisch, denn das sogenannte wilde Siedeln wurde zunehmend zu einer Herausforderung für die 1919 zum ersten Mal frei gewählte Wiener Stadtregierung. Schon bald formierte sich eine Basisbewegung, die Anfang der 1920er Jahre teilweise in die bekannte Wiener Siedlerbewegung überführt worden ist. 1925 und 26 kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und den SiedlerInnen, was von manchen als den sogenannten Bretteldorfer Krieg bezeichnet wird.
Manche Magistratsabteilungen der Stadt wollten unfertige Gebäude abreißen lassen, um die Siedlung infrastrukturell aufzuwerten. Die Absiedlung wurde zwar gestoppt, aber, Susanna Acevedo,
das Bretteldorf wurde im Gegensatz zu anderen Siedlungen nicht legalisiert. Diese Kämpfe zwischen der Beschaffung von Wohnraum von unten und den Bemühungen, diese Top-Down zu lenken, waren der Ausgangspunkt für Verhandlungsprozesse zwischen Selbsthilfe und städtischer Verwaltung. Daraus entstanden Organisationen wie zum Beispiel die GESIBA als gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft und das Siedlungsamt in Wien. In den Sozialprogrammen des Roten Wiens wurde unter anderem versucht, der Siedlerbewegung ihr anarchistisches Moment zu nehmen und das Siedeln in eine geregelte Bahn zu bringen. Denn der Gemeindebau des Roten Wiens wurde zum Paradigma der Lösung des Wohnungsmangels.
Bretteldorf in Kaisermühlen blieb jedoch noch bis in die 60er Jahre in Teilen bestehen. Seit 1935 wurde die Stadt Wien Eigentümerin des Areals. Damals wohnten ca. 1000 Menschen dort. Im Zweiten Weltkrieg wuchs die Siedlung noch. Danach kündigte die Stadt Wien im großen Stil die Pachtverträge.
1963 berichtete dann der damalige Stadtrat Kocsi, dass der letzte Bretteldorfer soeben abgesiedelt wird und damit Bretteldorf zu bestehen aufgehört hat. Er kündigte an, dass auf dem Gelände, wo Bretteldorf stand, im nächsten Jahr die Besucher der Wiener Internationalen Gartenschau WIG 64 promenieren werden.
Station 2, der Goethehof und das Rote Wien.
Damit gehen wir jetzt weiter in den Goethehof und sind hier in einem der berühmten ArbeiterInnenpaläste aus der Epoche des Roten Wiens.
1929-30 wurde er im Kontext der Wohnungsnot des frühen 20. Jahrhunderts, aber auch des selbstorganisierten Bauens der Siedlerinnenbewegung errichtet. Sarah Kumnick.
Dieser Genossenschaftssozialismus wurde dann eben im Roten Wien in institutionelle Bahnen gelenkt durch eben den Bau von großen, massiven Gemeindebauten durch die Stadt Wien.
Der Goethehof mit seinen drei Höfen umfasste ursprünglich 730 Wohnungen. Heute sind es rund 670.
Die Wohnungen, die waren alle mit Toiletten, mit Wasseranschluss und mit Küche ausgestattet, was damals eben eine wahnsinnige Verbesserung der Wohn- und Hygieneverhältnisse bedeutete. Alle Mieterinnen hatten außerdem einen Dachboden und einen Kellerabteil und es gab Waschküchen auf jeder Stiege und ein Tröpfchenbad in der Anlage. Und das Besondere an den Gemeindebauten des Roten Wiens waren auch die vielen Gemeinschaftseinrichtungen. Da im Goethehof gab es und gibt es auch eine Bibliothek, einen Kindergarten und früher gab es auch noch Geschäfte, Schuster, Schneider, Tischler, Ärztinnen und Cafés.
Zudem weist der großzügig angelegte Goethehof im Vergleich zu aktuellen Wohnbauten eine geringe Bebauungsdichte auf, so Sarah Kumnick.
Das architektonische Konzept war eben orientiert an Licht, Luft, Sonne, um den dunklen und den muffigen und unhygienischen Wohnverhältnissen, in denen die Arbeiterinnenschaft zu der Zeit in Wien wohnen musste, eben etwas entgegenzuhalten. Die Preise in den Gemeindebauten des Roten Wiens waren unglaublich günstig. Es war ungefähr 7% vom Haushaltsbudget. Also inzwischen zahlen wir ja 30-40% von unserem Einkommen für die Wohnkosten. Und dazu muss aber auch gesagt werden, dass durch diese sehr niedrigen Mieten es auch möglich war, ansonsten notwendige Lohnerhöhungen zu vermeiden. Das heißt, es war wie so eine indirekte Subventionierung der Industrie, weil die Lohnkosten dadurch halt einfach niedriger gehalten werden konnten. Möglich war dieses umfassende Neubauprogramm vom Roten Wien durch ein sehr gutes und ein sehr kluges Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen. Während der Zeit des Roten Wiens, also zwischen 1919 und 1934, wurde erstens ein starker Mieterinnenschutz eingeführt, der Spekulationsmöglichkeiten mit Wohnraum einschränkte. Es gab dann zweitens eine aktive Bodenpolitik mit Wertabgaben, was zu sinkenden Bodenpreisen führte und zu einem Rückgang von privater Bautätigkeit. Und drittens wurde eine Luxussteuer und eine Wohnbausteuer eingeführt, um eben den Neubau zu finanzieren.
In dieser Zeit von 1923 bis 1933 wurden um die 64.000 Wohnungen gebaut.
Und beendet wurde dieses umfassende Reformprojekt des Roten Wiens dann durch den Austrofaschismus. Und der Goethehof, da wo wir jetzt gerade sehen, war eben auch Schauplatz von diesen Kämpfen im Februar 1934. Und der Goethehof gilt als auch einer der letzten Bastionen des Widerstands und wurde massiv beschossen. Also die Heimwehr, die Polizei hat teilweise mit schwerer Artillerie diese Wohnhäuser da beschossen.
Erzählt Sarah Kumnick. Ein Sprung ein paar Jahre nach vorne, in den Zweiten Weltkrieg. Susanna Acevedo.
Die Nationalsozialisten hatten nach Machtübernahme, abgesehen von propagandistischen Parolen, keine Strategie, wie der anhaltenden Wohnungsnot entgegengewirkt werden konnte. Umso mehr überrascht es natürlich nicht, dass die sehr markanten Wiener Gemeindebauten ein Dorn im Auge der Nationalsozialisten waren. Sie waren über die gesamte Stadt verteilt und standen einerseits eben für die Versorgung der Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum und repräsentierten Hochburgen einer sozialdemokratischen Arbeiterinnenschaft. Dass darin Widerstandspotenzial schlummerte, dessen waren sich die Nationalsozialisten natürlich bewusst. Als Strategie wurde versucht, den Gemeindebau in Verruf zu bringen. Das Problem war aber, dass die Erfolge so augenscheinlich waren. Man versuchte, die Errungenschaften des Roten Wiens daher zunächst etwas zu relativieren. Die Gemeindebauten wurden dann beispielsweise als Mammutbauten bezeichnet, die die Landschaft störten. Es wurde auch angemerkt, dass beim Bau auf die übrigen Bauten und auf das Stadtbild keine Rücksicht genommen worden sei. Gleichzeitig erhoffte man sich durch die Vertreibung von JüdInnen aus ihren Wohnungen eine vorübergehende Lösung für das Wohnungsproblem.
Station 3. Der Marschallhof und Gemeindebau in der Nachkriegszeit.
Das ist ein schönes Beispiel für Gemeindebau nach 1945. Diese drei Hochhäuser, die ihr da sehen könnt, mit je 15 Stockwerken, wurde 1960 fertiggestellt. Anfang der 60er gab es eben noch kaum Hochhäuser da in Wien. Das heißt, die Sozialdemokratie hat sich da mit dem Marschallhof ein Monument gebaut, ähnlich wie beim Goethehof, nur in einer sehr anderen architektonischen Tradition.
Circa 250 Wohneinheiten finden sich im Marschallhof. Durch die Lage direkt an der Donau und die Höhe des Baus war der Marschallhof lange Zeit weithin sichtbar. Erst in den 90er Jahren wurde dieses sozusagen frühere Donaustädter Wahrzeichen dann zunehmend verdeckt von noch viel höheren Bauten.
Hier beim Marschallhof sehen wir eben auch wieder diese vergleichsweise geringe Bebauungsdichte. Und zum Thema Zugang zum Gemeindebau findet sich in einem Bezirkshandbuch eine ganz interessante Stelle. Also es ist ein Bezirkshandbuch über die Donaustadt aus dem Jahr 2001. Darin beschreiben sie dann irgendwie so die Bevölkerung der Donaustadt. Und da wird betont, dass der Anteil an Personen ohne österreichische Staatsbürgerinnenschaft sehr gering war, da in dem Bezirk, nämlich nur 7%. Und begründet wird das folgendermaßen, Zitat: Ein Hauptgrund für den niedrigen Ausländeranteil in der Donaustadt ist mit Sicherheit die große Anzahl an Gemeindewohnungen, zu denen Nicht-Österreicher bekanntlich keinen Zugang haben. Zitat Ende. Das ist ganz interessant, weil es ein ganz anderes Bild zeichnet von GemeindebaubewohnerInnen als heute vorherrscht, in der Menschen mit Migrationserfahrung natürlich auch stark präsent sind im Gemeindebau. Aber damals war der Gemeindebau noch ganz stark so der Ort der österreichischen ArbeiterInnenschaft. Und der Zugang zum Gemeindebau wurde auch erst 2008 für Personen mit anderen StaatsbürgerInnenschaften geöffnet. Und auch das nur, weil EU-Richtlinien die Stadt Wien quasi dazu zwangen. Und es gibt auch weiterhin eine Liste an Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um Zugang zum Gemeindebau zu haben. Und eine davon ist zum Beispiel, 2 Jahre lang an einer Wiener Adresse gemeldet zu sein. Das heißt, Personen, die gerade frisch nach Wien kommen, egal jetzt ob aus St. Pölten oder aus Damaskus, die haben einfach noch immer keinen Zugang zum Gemeindebau. Und seit 2015 gibt es auch so einen sogenannten Wien-Bonus, der Leute, die schon länger in der Stadt wohnen, auch nochmal vorrutschen lässt auf der Warteliste.
Bei Interesse im Zusammenhang mit dem Wettbewerb um und Zugang zu Wohnraum thematisiert Folge 5 dieser Sendereihe spezifische Wohnraumknappheiten in Wien. Station 4 – Wohnpark Neue Donau.
Hier sind wir jetzt im Wohnpark Neue Donau. Der wurde Ende der 90er Jahre errichtet. Und dieser Bau ist ein gutes Beispiel für die Verschiebung in der Wiener Wohnpolitik, dann eben weg von der Errichtung von neuen Gemeindebauten und hin zur Förderung von gemeinnützigen und gewerblichen Wohnbauträgern.
Die Stadt Wien hat in den 90er Jahren den Neubau von Gemeindewohnungen großteils eingestellt und die Errichtung von sozialem Wohnbau hauptsächlich gemeinnützigen und teilweise gewerblichen Bauträgern überlassen. 1995 wurden dabei die Bauträgerwettbewerbe eingeführt. Seither vergibt der Wohnfonds stadteigenes Bauland und/oder Wohnbauförderungen über Wettbewerbe. In Folge 6 dieser Sendereihe kann man mehr über diese Bauträgerwettbewerbe zwischen Markt und sozialem Anspruch erfahren. Seit 2019 errichtet die Stadt Wien nun mit der Schiene Gemeindebau neu wieder selbst Gemeindewohnungen, allerdings in einem recht geringen Ausmaß. Sarah Kumnick?
Im Verhältnis zum aktuellen Bedarf an leistbarem Wohnraum ist das eher so der Tropfen auf den heißen Stein. Im internationalen Vergleich ist es aber natürlich beachtlich, dass es den Gemeindebau überhaupt noch gibt und dass er nicht privatisiert wurde, so wie irgendwie in den meisten anderen europäischen Ländern. Es gibt noch immer diese 220.000 Wohnungen im Eigentum der Stadt Wien, was einfach eine sehr, sehr wichtige städtische Ressource für uns ist und was eben die Versorgung der Bevölkerung mit leistbarem, mit gutem Wohnraum sicherstellt, bis zu einem gewissen Grad.
Zurück zum Wohnpark Neue Donau.
Der Wohnpark Neue Donau wurde 1998 fertiggestellt und es sind 530 Wohnungen geplant von Harry Seidler.
Der renommierte Architekt wurde gefragt, die Planung des Areals zu übernehmen, das durch die Überplattung der Donauufer-Autobahn entstanden war.
Diese Fläche da war einer der begehrtesten Bauplätze der Stadt, weil eben es ist direkt an der Donau, es ist gut öffentlich angebunden und gebaut wurde hier eine Mischung von geförderten Mietwohnungen, geförderten Eigentumswohnungen und frei finanzierten Eigentumswohnungen, also Wohnungen, die sich nicht an die Regeln der Wiener Wohnbauförderung halten müssen. Das Wiener Wohnbauförderungsgesetz sieht nämlich zum Beispiel vor eine Obergrenze bei Mietpreisen, allerdings nur für die Förderdauer. Das heißt, hier im Wohnpark Neue Donau sind die Förderungen inzwischen zurückgezahlt, die Förderdauer ist vorbei und das bedeutet, dass die Mietpreise jetzt nicht mehr reguliert sind, sondern dass die EigentümerInnen quasi verlangen können, was sie wollen und die Stadt hat überhaupt keine Handhabe mehr über diese Wohnungen da in der besten Lage. diese Verschiebung der Wiener Wohnpolitik eben weg von der Errichtung von Wohnungen im städtischen Eigentum und hin zur Wohnbauförderung von privaten Bauträgern, die dann Baugrund bekommen und Fördergelder bekommen, bedeutet, dass die Stadt eben die langfristige Kontrolle über Land und über Wohnraum aus der Hand gibt. Und die Versorgung der Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum kann quasi nur für die Förderdauer abgesichert werden. Durch die Kooperation mit gemeinnützigen Bauträgern kann dann quasi über die Förderdauer hinweg auch noch eine kostendeckende Miete sichergestellt werden. Aber bei gewerblichen Bauträgern gibt es danach eben quasi überhaupt keine Einschränkung mehr für Verwertungsmöglichkeiten von dem Wohnraum da.
Station 5. UNO-City und Donau-City. Der Beginn für die Freimachung des Geländes, auf dem sowohl die UNO-City als auch die Donau-City errichtet wurden, geht auf die Abhaltung der Wiener Internationalen Gartenschau 1964 zurück. Diese war auch die Legitimierung für die Absiedlung der letzten Teile des Bretteldorfs. Die Gartenschau war damit der Anfang aller weiteren städtebaulichen Unternehmungen. 1962 wurde der Donaudom errichtet. Das Gartenschaugelände blieb als Donaupark großteils erhalten. 1967 begannen die Planungen der UNO-City. 1979 wurde sie eröffnet. Mit dem Bau der U1 und der Reichsbrücke erhielt die UNO-City ihre Anbindung an das Stadtzentrum. Die Entscheidung der UN, Wien als vierten Sitz auszusuchen, war für das Selbstverständnis und die Selbstvermarktung Wiens im Städtewettbewerb dabei von großer Bedeutung. Die Stadt Wien ist durch die Inszenierung von UNO und Donau-City als prägnante Skyline bestrebt, neben weichen Standortfaktoren wie Kultur und Lebensqualität, dem Image als Ort internationaler, politischer und wirtschaftlicher Aktivität Glaubwürdigkeit zu schenken. In Folge 7 dieser Sendereihe ist mehr zu Wien inmitten von Städtewettbewerben und Städterankings zu erfahren. Und über die Donau-City, Susanna Acevedo.
Am Ende der 80er Jahre wollte die Stadt Wien eine Expo, also eine Weltausstellung, hier auf dem Areal abhalten. Dafür sollte das gesamte Gelände und die Autobahn überplattet werden. Das Interesse der Stadt dahinter war, dass dieser überplattete Gelände danach als Stadtentwicklungsgebiet genutzt werden konnte. Die geplante Expo für das Jahr 1995 wurde dann abgesagt, weil die Mehrheit der Wiener WählerInnen das Projekt in einer Volksabstimmung ablehnten. An dem Vorhaben der Überplattung wurde dennoch festgehalten und die Autobahn bis 1996 auf einem Abschnitt von 2150 Metern überplattet. Nach der Absage der Expo trat die WED, die Wiener Entwicklungsgesellschaft für den Donauraum AG, als Eigentümerin des Geländes an die Verantwortung für diese Entwicklung. Die Hauptanteilseigner der WED sind große österreichische Banken und Versicherungen, wie zum Beispiel die Erste Bank, die Raiffeisen, die Wiener Städtische und die Unica. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich dieses Gelände zu einem zweiten urbanen Zentrum Wiens mit Wohn- und Bürogebäuden, Forschungseinrichtungen, Freizeitanlagen und Veranstaltungsorten. Die WED, mit Ausnahme der Wohnbauten, ist für alle Projekte auf der Platte verantwortlich. Die Umsetzung war aber abweichend von einem zuvor vorgeschlagenen Masterplan umgesetzt worden und der Vorstandsdirektor der WED begründete das mit ökonomischen Zwängen. Es gab dann Kritik von verschiedenen Seiten, und die TU Wien veröffentlichte eine wissenschaftliche Studie, in der sie zeigte, wie beliebig die einzelnen Hochhäuser auf dem Areal gebaut wurden. Zum Beispiel der Ares Tower, den man von hier aus gut sehen kann, ist ganz anders situiert wie ursprünglich geplant und erreicht mit 100 Metern das Doppelte an der ursprünglich vorhergesehenen Höhe. Die benachbarten BewohnerInnen, die da schon wohnten, hatten keine Einspruchsmöglichkeiten, da sie nur MieterInnen und keine EigentümerInnen waren. Diese Beliebigkeit führt unter anderem dazu, oder beziehungsweise, dass die genauen Stellungen nicht berechnet wurden, führt dazu, dass Fallwinde entstehen, die die Nutzung von diesen öffentlichen Räumen teilweise sehr stark einschränken und dieses Gefühl von Restfläche hervorbringen.
Station 6. Danube Flats. Wohnen als Luxusprodukt.
Okay, jetzt sind wir hier bei der letzten Station angekommen und sehen vor uns die Baustelle, auf denen die Danube Flats errichtet werden.
2012 gewann das Architekturbüro A01 Architects den Wettbewerb für die Umsetzung des Projekts, das schon von der WED vorgesehen war. Susanna Acevedo.
Das Ergebnis ist der höchste Wohnturm Österreichs, beziehungsweise wird der höchste Wohnturm Österreichs sein, der aus Anlage- und Eigentumswohnungen besteht. Die Wohnungen sind alle relativ klein, also zwischen 30 und 70 Quadratmeter mit ein bis zwei Zimmern und kosten zwischen 300.000 und 750.000 Euro, erfüllen daher nicht die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum für eine breite Bevölkerungsschicht. Man sieht das ja schon auf dem Plakat und in der gesamten Vermarktung des Projekts. Danube Flats, the one and only, wie das Wohnen hier auch als Luxusprodukt vermarktet wird.
Das Wohnhaus steht dabei ganz im Zeichen der Finanzialisierung von Wohnraum, so Susanna Acevedo.
Das beschreibt die zunehmende Bedeutung des Finanzmarktes für die Wohn- und Stadtentwicklung. Das bedeutet, dass die gebaute Stadt zur Kapitalanlage für globale Finanzströme wird. Der springende Punkt dabei ist, dass die Investitionen in Wohnbau an der Nachfrage vorbeigehen, der Bau sich also nicht an Bedürfnisse richtet, sondern von wirtschaftlichen Konjunkturen abhängt. Diese Investitionen in Bauprojekte folgen also einer spekulativen Finanzmarktlogik und sind häufig der Grund, dass ein Angebot geschaffen wird, welches nicht mehr der realen Nachfragen am Immobilienmarkt entspricht.
Das Projekt Danube Flats hat dabei Proteste hervorgebracht, wie beispielsweise die Initiative Kaisermühlen.
BewohnerInnen der umliegenden Hochhäuser haben am Verwaltungsgericht Wien Beschwerden gegen den positiven Baubescheid vorgelegt. Es wurde bemängelt, dass der Bau der Danube Flats für die BewohnerInnen des Hochhauses Neue Donau, das weiße große Wohnhaus, das auch von Harry Seidler geplant wurde, dass die Lebensqualität verschlechtert wird. Die BewohnerInnen fürchten, dass der Abstand zu dem geplanten Gebäude viel zu gering ist und dass dadurch Fallwinde entstehen, aber auch Schatten und natürlich nicht zu vergessen, dass die Sicht auf Donau genommen wird. Es gab auch große Kritik am Prozess, denn die ursprüngliche Flächenwidmung erlaubte nur eine Höhe von 26 Meter. Die AnrainerInnen befürchten, dass die Umwidmung vollzogen wurde, ohne dass sie in diesen Prozess mit eingebunden wurden. Das Projekt wurde also von vielen Seiten kritisiert und vor allem eben auch, dass das Stadtentwicklungsgebiet Donau City jetzt vorwiegend frei finanzierte Luxuswohnungen baut, anstatt leistbaren Wohnraum für eine breite Bevölkerung geschaffen wird.
Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage, eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies der Johannes Kepler Universität Linz, der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien, gefördert vom FWF. Lisa Buchner begleitete Susanna Acevedo und Sarah Kumnick auf ihrem Spaziergang durch Kaisermühlen und 100 Jahre Wohnbaugeschichte. Weitere Informationen zur Abschlusskonferenz des Projekts SPACE am 28. und 29. September in der Aula am Campus der Universität Wien gibt es auf der Website spatial-competition.com.